ARD Radio 3 Musikalische Stolpersteine.
Man wusste eigentlich lange nicht, dass er jüdischer Herkunft war. Das hat sich dann aber geändert, als die Nazis an die Macht kamen 1933, denn dann durften ja Künstler jüdischer Herkunft nicht mehr öffentlich auftreten. Wilhelm Furtwängler, der große Dirigent, Chef der Berliner Philharmoniker, hat trotzdem alle großen jüdischen Musiker wie Arthur Schnabel und auch Fritz Kreisler eingeladen, als Solisten mit den Berliner Philharmonikern aufzutreten. Er hat das abgelehnt. Er hat geschrieben an Furtwängler, solange andere jüdische Künstler, zum Beispiel auch der Dirigent Bruno Walter oder Otto Klemperer, solange die nicht in Deutschland spielen und auftreten dürfen, will ich es auch nicht.
Der Musikgrundkurs der 11. Klasse des Heinrich-Schliemann-Gymnasiums aus Berlin. Heute möchten wir euch einen besonderen Künstler vorstellen, den Komponisten und Violinvirtuosen Fritz Kreisler. Um Näheres über Kreisler zu erfahren, haben wir den Musikwissenschaftler Albrecht Dümling interviewt.
Fritz Kreisler erblickte am 2. Februar des Jahres 1875 in Wien das Licht der Welt. Bereits im Alter von 4 Jahren erhielt der junge Kreisler seinen ersten Violinunterricht. Dabei wurde sein musikalisches Talent insbesondere durch seinen Vater gefördert.
Es war sein Vater, Samuel Kreisler, der Arzt war. Der war Hobbygeiger und er hat dem 4-jährigen Kind eine Miniaturgeige geschenkt. Da wusste er natürlich noch nicht, dass das ein toller Geiger wird, aber er hat offenbar schon gehört, der reagiert auf Musik musikalisch. Er konnte ja schon wahrscheinlich singen vorher und bekam dann schon beim Josef Auber einen relativ guten Lehrer und dann ganz früh Student am Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde. Und da hat er so schnelle Fortschritte gemacht, dass er nach 3 Jahren schon die Goldmedaille hatte. Und dann, da war er ja noch ein Kind, hat ihn die Mutter begleitet, dann nach Paris. Er konnte als Kind ja nicht allein nach Paris ziehen, mit der Mutter, aber die eigentliche Triebfeder war der Vater.
Gemeinsam mit dem Pianisten Moritz Rosenthal trat Kreisler im Alter von 12 Jahren seine erste Konzerttournee durch die USA an. Auch die folgenden Jahre waren von Konzertreisen in die USA geprägt, die sich als sehr geldbringend erwiesen. Auch seine Fangemeinde wuchs.
Fritz Kreisler war nicht nur ein Jahrhundertgeiger, sondern auch ein schöpferischer Musiker mit einem ganz eigenen Stil. Ein Komponist, der wusste, wie man das Publikum zum Lächeln bringt und manchmal auch zu Tränen rührt. Kreisler schrieb eine Reihe von Stücken, die bis heute auf Konzertprogrammen weltweit stehen. Schön Rosmarin, Liebesleid, Caprice Viennois und viele mehr. Das Besondere: viele dieser Werke veröffentlichte er anfangs als angebliche Komposition barocker oder klassischer Meister wie Vivaldi. Erst Jahre später gab er zu, sie stammten alle aus seiner eigenen Feder. Die Nationalsozialisten machten daraus einen Skandal. Aber eigentlich zeigt es nur eines: Fritz Kreisler konnte nicht nur großartig spielen, er konnte sich stilistisch so sicher in die Musikgeschichte einfühlen, dass seine Stücke als echte Klassiker durchgingen. Thank you.
Ich finde die Stücke von Kreisler klingen sehr fröhlich alle, auch wenn der Titel oft nicht fröhlich ist. Zum Beispiel Liebesleid ist ja eher etwas Negatives, wie Liebeskummer. Und ich finde aber, das Lied klingt eher heiter und fröhlich, was es dann auch für den Zuhörer noch emotionaler macht.
Also ich finde, dass generell auch die Stücke wie Schön Rosmarin oder die bekannteren halt auch Liebesleid und Liebesfreud sehr sprunghaft und sehr fröhlich klingen, aber auch die weniger bekannteren Stücke, egal ob sie traurig oder eher glücklich klingen, sind auf jeden Fall abwechslungsreich und interessant.
Kreislers Melodien sind nie kompliziert, aber sie treffen mitten ins Herz. Er liebte das Tänzerische, das Wienerische, das Gefühlvolle. Seine Stücke wirken leicht, doch sie verlangen höchste Musikalität. Und dann ist da noch dieser Ton, jener berühmte Kreislerton. Ein sanftes, schmeichelndes Vibrato, das fast zu sprechen scheint. Kein Wunder, dass man ihn oft als Sänger auf der Geige bezeichnete. Kreisler war ein Brückenbauer zwischen E- und U-Musik. Zwischen Konzertsaal und Wohnzimmer. Er trat in den großen Philharmonien der Welt auf, aber seine Musik war auch im Radio zu hören. Auf Schellackplatten im Wohnzimmer.
Fritz Kreisler war eine Weltberühmtheit zu seinen Lebzeiten und er hat ja schon sehr früh angefangen mit Schallplattenaufnahmen, weil ein Pionier der Aufnahmen, der Schallplattenaufnahmen, schon ab 1903, 1905 hat er mit den ersten Aufnahmen gemacht. In großer Zahl, mit großem Honorar, sowohl Unterhaltungsmusik als auch klassische Musik.
Er komponierte auch Violinkonzerte, Bearbeitungen klassischer Werke, Lieder und sogar eine Operette. Doch seine kurzen Charakterstücke blieben Kreislers Signatur.
Auch zwischen den Jahren 1901 und 1903 trat Kreisler eine weitere Reihe an Tourneen in die USA an. Um dorthin zu gelangen, brauchte man damals 2 Wochen per Schiff. Bei einer solchen Überfahrt lernte er im Mai 1901 an Bord der Fürst Bismarck Harriet Lees kennen, eine katholische Deutsch-Amerikanerin, die er im Jahr 1902 heiratete. Sie nahm den restlichen Verlauf seines Lebens nicht nur als seine Geliebte eine wichtige Position für ihn ein, sondern auch als seine Managerin.
Seine Frau war sehr interessiert an guten Verdiensten. Sie war seine Managerin und hat auch dafür gesorgt, dass er nicht zu sehr mit Kollegen zum Bier trinken noch weggeht, sondern gleich sich vorbereitet schon auf das nächste Konzert.
Im Ersten Weltkrieg diente Kreisler in der österreichischen Armee, wurde allerdings schwer verletzt und daraufhin aus der Armee entlassen.
Als dann der Erste Weltkrieg kam, hat er sich zuerst freiwillig gemeldet, wurde schwer verletzt, wurde geheilt und ist dann schon im November 1914 mit seiner Frau in deren Heimatstadt New York gezogen. Dort wurde er zunächst gefeiert als Held, der in der Armee gedient hat. Und als dann Amerika in den Krieg eingestiegen ist, wurde er sogar boykottiert als Anhänger einer feindlichen Nation, als Österreicher, als Feind. Und das wurde aber dann 1918 fallen gelassen. Er ist dann wieder zurückgekommen, 1920 kam er wieder zurück nach Berlin.
Harriet und Fritz Kreisler ließen sich dabei zunächst in einer Wohnung am Kurfürstendamm nieder. Zwischen den Jahren 1924 und 1939 lebten sie in einer Villa im Grunewaldviertel. Im Jahr 1933 erhielt er vom Dirigenten Wilhelm Furtwängler die Einladung, mit den Berliner Philharmonikern aufzutreten. Kreisler lehnte dieses Angebot mit der Begründung ab, dass andere jüdische Komponisten Deutschland verlassen mussten oder nicht auftreten durften. Seine Frau hingegen schien bezüglich des Erstarkens der Nationalsozialisten eine andere Ansicht zu vertreten. Ebenfalls wirkte sie einer Emigration in die USA lange entgegen.
Und sie hat zunächst die Politik des Dritten Reichs, sie war ja Deutsch-Amerikanerin, hat das gar nicht so für so schlimm empfunden. Und da ist es sehr merkwürdig, dass sie hat ihn praktisch gezwungen, wir bleiben jetzt in Deutschland. Er hat ja 1933 gesagt, ich spiele nicht mehr in Deutschland, aber sie hat eine sehr schöne Villa und sie sagte, wir bleiben hier. Er ist dann mit seinem Pianisten Franz Rupp auf Welttourneen gefahren und kam immer wieder zurück. Das hatte auch, wenn man sich das genau anguckt, auch steuerliche Gründe. Wir hatten in Berlin eine sehr günstige Steuerregelung. Das habe ich im Entschädigungsamt herausgefunden, dass das sicherlich für Sie, die auf die wirtschaftliche Seite geguckt hat, ein wichtiger Grund war. Ich habe noch mit seinem Pianisten Franz Rupp sprechen können und der war geradezu entsetzt, als er 1936 während der Berliner Olympiade nach Berlin kam und sah vor dem Haus, vor der Villa, eine große Hakenkreuzfahne wehen und dann auch noch eine kleinere österreichische Fahne für ihn und eine amerikanische Fahne für die Ehefrau als Amerikanerin. Und da hat er gesagt, bist du wahnsinnig geworden? Hier, du als Juden, eine Hakenkreuzfahne? Ja, meine Frau will das so. Es ist gerade ein Ministerpräsident bei uns zu Besuch.
Also ich fand die Geschichte, die Biografie von Fritz Kreisler sehr, sehr spannend. Sehr, sehr ereignisreich, würde ich sagen. Ich fand es auch sehr bemerkenswert, dass er auch am Anfang seiner Karriere mit bekannten Musikern zu der Zeit wie Arnold Schönberg zusammengespielt hat, sich dann aber von ihm distanziert hat, weil er nicht mit der Musik übereinstimmt hat. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und ja, dass er immer bis zum Schluss durchgehalten hat, immer weiter Musik gemacht hat und sich dann zum Schluss auch geweigert hat gegen das Regime und gesagt hat, nee, auch wenn er ja nicht strenggläubig war, nee, ich spiele ab jetzt nicht mehr weiter, solange das so läuft, wie es läuft.
Erst 1939 emigrierte Kreisler mit seiner Frau in die USA, wo er den Rest seines Lebens verbrachte. Im Jahr 1962 verstarb er schließlich im Alter von 87 Jahren in New York. Nach seinem Tod wurde in Wien die Fritz-Kreisler-Gedächtnisstiftung ins Leben gerufen. Ziel? Junge, herausragende Geigerinnen und Geiger zu fördern, im Geiste Kreislers, der selbst in jungen Jahren als Wunderkind galt und Zeit seines Lebens für musikalische Bildung einstand. Die Stiftung vergibt bis heute regelmäßig Preise und Stipendien an Studierende der Wiener Musikuniversität. Sie ehrt nicht nur technische Brillanz, sondern auch das, was Kreisler so einzigartig machte. Persönlichkeit, Ausdruck, Wärme. Weniger bekannt, aber nicht weniger bedeutsam, ist das Kinderheim Fritz Kreislers, das zu seinen Lebzeiten unterstützt wurde und später seinen Namen trug. Kreisler war zutiefst davon überzeugt, dass Kunst und Menschlichkeit Hand in Hand gehen müssen. Besonders nach den traumatischen Erfahrungen zweier Weltkriege engagierte er sich für Kinder, die durch Krieg, Armut oder Krankheit benachteiligt waren. Das Kinderheim war für viele Jahrzehnte ein Ort der Zuflucht, der Fürsorge und der Musik. Denn Musik war für Kreisler nicht Luxus, sondern Lebenselixier. Und jeder Mensch sollte Zugang dazu haben. Auch heute können wir uns an Fritz Kreislers Courage orientieren.
Aber ich finde es auch vor allem jetzt während unserer Zeit, sie immer wieder auf unsere Geschichte zurückgreifen und das auf die Politik in der Welt übertragen und sehen, was da für schreckliche Sachen passiert sind und dass sowas sich nicht wiederholen könnte. Also ich finde, dass diese Musik oder Fritz Kreisler auch selbst in seiner Lebensgeschichte uns musikalisch und gesellschaftlich bildet.
Fritz Kreisler spielte nicht nur für die Welt, er spielte mit der Welt. Sein Vermächtnis lebt nicht nur in Konzertsälen weiter, sondern in der Förderung junger Talente und im Einsatz für Menschlichkeit.